herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Nationalpark-Podcasts Watt aufs Ohr. Ich bin Lena und seit Juli 2023 Commerzbank-Umweltpraktikantin in der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Wir sitzen hier in Tönning in unserer freiwilligen WG, die direkt gegenüber von der Nationalparkverwaltung ist. Nach einem Arbeitstag kochen wir oft zusammen. Momentan wohnen Malte und ich hier. Malte macht gerade sein BFD.
Moin!
Heute bekommen wir sogar Besuch, und zwar von Lara, der Commerzbank-Umweltpraktikantin auf der Hamburger Halleck. Wir wollen zusammen ein klassisches Rezept für das Biosphärengebiet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen kochen. Das Rezept dafür haben wir aus einem Biosphärenkochbuch. Falls ihr euch jetzt fragt, was Biosphärenreservate sind oder von welchem Kochbuch ich da rede, dann gar keine Sorge, das erklären wir ganz nebenbei im Laufe dieses Podcastes. Das war unsere etwas ungewöhnliche Klingel. Perfekt, da ist Lara schon. Ich mache hier mal schnell auf.
Moin Lara.
Moin Malte.
Hey Lara.
Lena, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch richtig, hier zu sein.
Ja, komm gerne rein.
Und Lara, wie ist es auf der Hamburger Halleck?
Ich finde es einfach richtig, richtig toll da. Es sind immer ganz viele Eindrücke, die man da hat. Hauptsächlich betreue ich ja die Wattwerkstatt, also sprich beantwortete Fragen von den Gästen, sei es jetzt zum Wattenmeer, zu den Salzwiesen oder zu den Vögeln. Wenn euch das noch mehr interessiert, dann könnt ihr da gerne mal in einer der letzten Podcast-Folgen reinhören. Da kommt das nochmal ein bisschen mehr bei raus. Aber auch einfach neben der ganzen Arbeitszeit, muss ich sagen, ist es auch einfach richtig schöne Landschaft da. Also ich würde euch beiden einfach wirklich empfehlen, nochmal vorbeizukommen.
Ich habe dich da auch schon mal besucht und ich muss auch sagen, ich fand die Wattwerkstatt tatsächlich sehr schön und auch vor allem sehr informativ. Da viel gelernt.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja schon einmal in Sonnenuntergang eingeschaut, aber davon kann man nie genug bekommen bei euch auf der Hamburger Halleck.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man abhaken sollte, auf der Hamburger Halleck den Sonnenuntergang zu gucken.
Wie geht's dir denn heute, Malte?
Boah, mir geht's richtig gut, aber dadurch, dass ich für diese Folge hier meine Mittagspause geschwänzt habe, habe ich einen richtigen Hunger mitgebracht.
Das ist doch sogar super passend. Schließlich wollen wir heute ja ein typisches Gericht hier aus der Wattenmeerregion zusammen kochen. Dabei reden wir auch über die Kulinarik in Biosphärenreservaten. Biosphärenreservate ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger Begriff, oder?
Ja, ich finde auch, man kann da teilweise ein bisschen drüber stolpern. Man hat es vielleicht auch schon mal gehört als Biosphärengebiet. Reservat ist halt einfach noch so ein bisschen aus dem Lateinischen reservare, also sowas wie bewahren oder erhalten. Und im Unterschied zum Nationalpark steht da einfach der Mensch noch ein bisschen mehr im Fokus. Vor allem in der Entwicklungszone. Es gibt nämlich auch noch die Puffer- und die Kernzone in der Biosphäre. In der Puffer- und in der Kernzone ist es tatsächlich so, dass da die Natur im Vordergrund steht und es überschneidet sich dann dementsprechend auch mit dem Nationalpark. Aber in der Entwicklungszone, da kommt dann auch wirklich der Mensch noch mit rein.
Genau. In der Entwicklungszone von den Biosphärenreservaten leben und wirtschaften die Menschen eben möglichst nachhaltig und im Einklang mit der Natur. Hier bei uns in Nordfriesland sind das die 5 großen Halligen und die Insel Pelvon. Und hier spielen dann eben neben der Natur auch regionale Produkte, die soziale Gemeinschaft, Kultur und insgesamt eben eine nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle.
Also schließt sich ja da so ein kleines bisschen auch der Kreis wieder zu unserem Essen, würde ich sagen.
Exakt. Regionale Küche mit regionalen Produkten ist nämlich oft auch ein ganz typisches Anzeichen von den jeweiligen Kulturlandschaften. Und das Beste daran ist natürlich, lokale Produktion bedeutet kurze Transportwege, also hat man auch eine gute Ökobilanz der produzierten Ware. Fallen euch sonst noch Vorteile ein von lokalen Produkten?
Ich finde es auch richtig schön, wenn man sieht oder weiß, woher die Sachen kommen, die man gerade isst. Also am besten ist es natürlich noch, wenn man sagen kann, ach ja, von meinem Nachbarn, der ist Landwirt, der hat jetzt den Kohl beigesteuert oder irgendwie sowas in der Art. Also einfach diese Transparenz und dadurch auch so diese Wertschätzung von dem, was man isst.
Es ist natürlich auch total wichtig, die regionale Wirtschaft zu stärken, dadurch, dass das eben die Überlebensgrundlage oftmals ist.
Und mir ist auch schon aufgefallen, dass oft die Qualität der Produkte besser ist. Gerade bei Obst oder Gemüse ist es dann ja voll gereift, bis es geerntet wird. Oder wovon ich auch riesiger Fan bin, sind diese Erdbeerhöfe, wo man die Sachen selber pflücken kann.
Oh ja.
Oh, das stimmt, das ist auch einfach immer so ein richtig schönes Erlebnis, da immer was selber zu pflücken.
Wie wir jetzt gehört haben, haben lokale Produkte viele Vorteile. und machen eben auch ein Biosphärengebiet aus. Dadurch, dass die Biosphärengebiete von den lokalen Produkten geprägt sind, haben viele Biosphärenregionen auch ganz typische Geschmäcker, Kulinariken und eben ganz eigene Gerichte. Dieses Jahr feiern wir hier im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sogar das Themenjahr Biosphärenregion, denn die Biosphäre bei uns wurde um die Insel Pellworm erweitert. Deswegen kam die Idee auf, dass man doch mal ein Kochbuch machen könnte von allen Biosphärengebieten in ganz Deutschland, um deren ihre Kulinarik und vor allem auch das Schutzgebiet an sich näher zu bringen. Darum habe ich mich in meinem Praktikum hier gekümmert und heute werden wir eins der zwei Gerichte, die wir dort für das Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen abgebildet haben, gemeinsam nachkochen. Gleichzeitig sind in dem Kochbuch aber auch noch 17 weitere Biosphärenregionen und deren ihre Geschmäcker vertreten. Lara, welches Biosphärengebiet ist denn bei dir in der Nähe und was isst man da so?
Also ich komme aus Nordhessen und das nächste Biosphärengebiet wäre bei mir dann die Rhön. Und ich habe gehört, dass da der süße Datscher wohl ein typisches Rezept ist, was man dann auch in deinem Kochbuch finden würde. Wo kommst du denn, Helena?
Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, relativ nah an der nordrhein-westfälischen Grenze. Trotzdem ist bei mir der Pfälzerwald und die Nordvogesen das nächste Biosphärengebiet. Das ist so eine Landschaft mit sehr dichten Wäldern, aber auch imposanten Sandsteinfelsen und hat auch ganz viele Burgen und Burgruinen. In meinem Kochbuch habe ich erfahren, dass da ganz typisch der Flammkuchen einmal ist, eben durch die Nähe zu Frankreich, aber auch Sachen mit Wein, wie zum Beispiel ein Rotweinkuchen. Und witzigerweise kenne ich die Weingerichte auch und Rotweinkuchen gab es immer am Geburtstag von meinem Vater.
Oh, schön.
Als Kind mochte ich den nicht so, muss ich dazu sagen. Ja. Malte, wo kommst du denn her?
Ich denke, geografisch gesehen müsste man sagen, dass ich dem Biosphärenreservat Schalsee, was in MacPom liegt, am nächsten bin. Aber als gebürtiger Schleswig-Holsteiner und als Kind der Küste, wenn auch eigentlich von der Ostsee, fühle ich mich natürlich trotzdem dem Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer schon etwas mehr verbunden. Was macht denn für euch hier so den Geschmack der Küste aus?
Also ich muss ganz klischeehaft sagen, dass ich die Küste natürlich ein Stück weit mit Fisch immer verbinde. Aber ich habe auch kennengelernt, dass es hier auf den Hallingen zum Beispiel das typische Halliggebäck namens Knärken gibt. Das ist wie so ein Mürbeteig. Da ziehen also auch viel Süßes dabei.
Die habe ich auch schon probiert und fand ich super lecker. Generell ist für mich so das Typische an der Küste auch ein bisschen diese Mischung zwischen deftig und süß.
Ich finde auch durch die vielen Bauernhöfe hier in der Region verbinde ich irgendwie mit dem Essen immer ein bisschen etwas Lokales, etwas Landwirtschaftliches und irgendwie regionale Erträge.
Absolut, da wären wir auch perfekt wieder beim Kreis. Lokale Produktion aus den Biosphärenregionen machen irgendwie auch den Geschmack des Ortes aus. Was ich richtig witzig fand, als ich das erste Mal hier durch den Ort gelaufen bin, in Tönning gibt es einen wunderschönen Hafen, habe ich ein Schild gesehen, wo in Schnörkelschrift draufgeschrieben war, tote Tante. Da war ich komplett irritiert, was das sein soll. Kennt ihr das?
Ich habe es auch schon mal gelesen, aber ich muss zugeben, ich weiß auch gar nicht, warum es jetzt überhaupt tote Tante heißt. Malte, du so als nordischer Junge, kennst du da was zu?
Na, ich kannte den Begriff natürlich schon. Tote Tante, das ist Kakao, beziehungsweise heiße Schokolade mit Rum. Und obendrauf manchmal noch für den, der es mag, Schlagsahne. Und das ist eben hier, vor allem zur kalten Jahreszeit, eigentlich ein ganz typisches Getränk, muss man sagen.
Und gibt es auch noch eine Geschichte dazu, warum das Ganze tote Tante heißt? Ich fand das sehr abschreckend, muss ich zugeben.
Ich glaube, das weiß niemand so ganz genau, aber der Legende nach stammt dieser Name eben von einer Tante, die vom nordfriesischen Föhr nach Nordamerika ausgewandert war. Und ihr Wunsch war es aber dann nach ihrem Tod, wieder auf der Heimatinsel bestattet zu werden. Die Familie war aber eben nicht sehr reich und suchte dann eben die günstigste Möglichkeit, diese tote Tante wieder in die Heimat zu bringen. Und schließlich wurde sie dann eben in einer Kakaokiste verpackt und so nach Föhr geschifft. Und zum Leichenschmaus in Föhr gab es daher dann eben Kakao mit Rum und Sahne.
Das klingt ja ganz schön wild.
Habt ihr noch andere norddeutsche Getränke kennengelernt, seit ihr hier seid?
Also ich habe tatsächlich auch schon mal den Pharisäer auf der Karte gelesen und habe ihn jetzt vor kurzem auch mal probiert. Das ist ja, soweit ich weiß, Kaffee auch einfach mit Rum und Schlagsahne obendrauf. Mir war es ein wenig zu bitter und ich musste mir noch ein bisschen Zucker mit dazu machen, aber sonst auch sehr gut.
Ich kenne eher so den, okay, es ist ein Ostfriesentee, aber ich trinke keinen Kaffee, sondern lieber einfach Tee. Und daher habe ich diesen Schwarztee hier lieben und kennengelernt. Allerdings ist es ja heute ein bisschen warm für Schwarztee, oder?
Ja, ich glaube, das ist eher auch ein Getränk für den Winter eben.
Was ich sonst noch hier als typisch für den Winter kennengelernt habe, ist Kohl.
Ist nicht auch der Nachbarkreis hier von Nordfriesland, Dithmarschen, das größte Kohlanbaugebiet?
Ich glaube, es ist das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet in ganz Europa sogar.
Oh, okay, gut, wow.
Ich weiß, dass die Dithmarscher sogar Kohltage feiern und angeblich, das habe ich aber noch nie gesehen, gibt es auch Kohl-Eiscreme.
Ja, Sachen soll es ja geben. Ich habe auch schon mal Eiscreme mit sauren Gurken gesehen. Also,
hast du das probiert?
Nein, habe ich nicht. Hat mich dann doch in der Tat etwas abgeschreckt, muss ich zugeben.
Schade.
Eigentlich ist Kohl dann ja eher etwas für den Winter, aber da ihr im Winter nicht mehr hier seid, finde ich, sollten wir trotzdem heute mal den Dithmarschener Kohl feiern und was mit diesem regionalen Produkt kochen.
Gerne.
Das ist eine sehr gute Idee.
Das Praktische ist, dass obwohl Kohl als Herbst- und Wintergemüse bekannt ist, der eigentlich fast ganzjährig in Deutschland verfügbar ist. Dadurch haben auch wir regional frischen Kohl bekommen und können heute Veggie-Kohlrouladen gemeinsam kochen. Passend zu den Dithmarscher Kohltagen und Maltes Kohldampf. Traditionell sind Kohlrouladen mit einer Hackfleischfüllung gefüllt. Wir haben uns entschieden, das Ganze aber vegetarisch zu machen und dafür eine Reis-Gemüsemischung zu verwenden. Wie der Name schon verrät, braucht man dafür natürlich einmal Reis, da haben wir Naturreis verwendet, und verschiedene Gemüse. Wir verwenden Paprika, Möhre, Champignons, Zwiebel und für den Geschmack auch noch Petersilie. Damit das Ganze mehr Konsistenz bekommt, haben wir auch noch ein Ei reingerührt und etwas Parmesan. Parmesan ist natürlich jetzt vegetarische Zutat umstritten, kann aber in diesem Rezept auch einfach weggelassen werden. Zusätzlich kommt noch eine Soße hinzu, für die man stückige Tomaten benötigt. Und natürlich wird auch noch ein bisschen Rapsöl, Knoblauch und Salzpfeffer verwendet.
Das Rezept zu den Veggie-Kohlrouladen findet ihr auch in dem Kochbuch, was in den Podcast-Infos verlinkt ist.
So, jetzt haben wir aber genug über Kohl und Zutaten geredet. Genug gesprochen, lasst uns kochen. Angefangen haben wir damit, den Weißkohl zu putzen, zu waschen und die Blätter abzutrennen.
Also muss man den einschneiden?
Nee, hätte ich jetzt gedacht.
Dann muss man die Blätter besser abkriegt. Das war schwieriger als gedacht. Also ein Tipp, immer den Strunk abschneiden. Als nächsten Schritt haben wir einen Topf mit Salzwasser zum Kochen gebracht, damit wir darin die Weißkohlblätter für 5 Minuten blanchieren können. Die werden danach mit kaltem Wasser abgeschreckt und 8 besonders große Blätter werden zum Füllen beiseite gelegt. Die restlichen schneidet man in feine Streifen.
Soll ich dann schon mal das andere Gemüse schneiden?
Sehr gerne. Zwiebeln, Paprika und Champignons sollten gewaschen und gewürfelt werden.
Das mache ich.
Während Lara netterweise das Gemüse schnippelt, habe ich dem Reis zum Kochen aufgesetzt. Dann braten wir die Zwiebeln mit dem Gemüse an. Wenn der Reis und das Gemüse schließlich fertig sind, verrühren wir beides miteinander. Nun kommen wir auch an die Stelle, an der Parmesan optional untergerührt werden kann. Danach rühren wir auch noch Ei und Petersilie dazu und schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab.
Tatsächlich sind wir jetzt bei dem coolen Teil, auf den ich mich die ganze Zeit schon freue. Und zwar verteilen wir jetzt die Reis-Gemüsemischung auf dem Kohlblatt und rollen das Ganze zusammen.
Ich bin ja mal gespannt, wie ich mich dabei anstelle, aber wir werden es sehen.
Ich bin doch optimistisch. Mal gucken.
Alles gut.
Das Rollen der Kohlblätter hat so mittelmäßig funktioniert. Manche sind leider ein bisschen angerissen. Wir haben zum Fixieren Zahnstocher verwendet. Man kann auch Küchengarn nehmen. Mit Zahnstochern hat es aber eigentlich ganz gut geklappt. Für die Soße nehmen wir jetzt nochmal den restlichen Knoblauch und erhitzen den in der Pfanne. Und erhitzen darin erst einmal die Kohlrouladen Und danach tun wir noch Rapsöl dazu und die restlichen Zwiebelwürfel und vor allem die Kohlstreifen. Das wird dann mit der Gemüsebrühe abgelöscht und noch mit den Tomaten verrührt und wieder mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Da haben wir auch schon die Soße fertig. Jetzt setzen wir einfach die Kohlrouladen in die Soße und lassen das Ganze zugedeckt für etwa 30 Minuten schmoren. Etwa 30 Minuten später sitzen wir wieder am Küchentisch zusammen und essen. Wie schmeckt das denn dir, Malte?
Ja, ich finde es richtig gut und es hat irgendwie, finde ich, obwohl es ja jetzt vegetarisch ist, trotzdem sehr traditionellen Geschmack. Also gar nicht so wie so etwas, was wir normalerweise in unserer WG-Küche kochen würden, sondern eher wie was meine Oma für mich kocht. Und ja, mir hat es sehr gut geschmeckt. Und dir, Laura?
Ich finde das eine sehr tolle Beschreibung, auch das so, als würde es die Oma kochen. Ich finde, es ist auch einfach echt lecker. Es ergänzt sich alles super zusammen.
Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann würde ich es tatsächlich auch nachkochen. Ich fand es teilweise ein bisschen aufwendig, aber trotzdem ein sehr empfehlenswertes Rezept.
Und du, Lena?
Ich fand es auch richtig gut. Ich muss zugeben, ich bin diesen Kohlgeschmack nicht so gewöhnt. Der schmeckt schon sehr herzhaft oder intensiv. Also irgendwie dadurch natürlich auch gut, weil es direkt so einen einzigartigen Geschmack ans Gericht bringt. Und ich werde das Rezept auf jeden Fall nochmal im Winter nachkochen, weil ich das schon sehr passend für finde. Ja, auf jeden Fall werde ich Kohl öfters in mein Repertoire mit aufnehmen.
Auf jeden Fall ein Rezept, wo wir uns immer an unsere Praktikumszeit erinnern können, wenn wir es jetzt einmal währenddessen gekocht haben.
Und dann Dithmarschen und das schleswig-holsteinische Wattenmeer.
Ja, vielen Dank für das Rezept, Lena.
Sehr gerne. Falls ihr zu Hause das auch nachkochen wollt, dann schaut einfach in den Podcast-Infos nach dem Link zu dem Biosphärengebiete-Kochbuch und dort nach einem Rezept von dem schleswig-holsteinischen Wattenmeer. In dem Kochbuch haben wir für das schleswig-holsteinische Wattenmeer auch noch ein weiteres Rezept drin. Das werden wir zwar heute nicht mehr kochen, aber über Omas Fliederbeersuppe sollten wir trotzdem kurz reden.
Ich kannte, bevor ich das Rezept gesehen habe, noch gar nicht den Begriff Fliederbeeren. Malte, magst du vielleicht mal erklären, wofür denn das Wort Fliederbeeren steht?
Ja, hier in Norddeutschland nennt man so einfach die Beeren des Holunderstrauches. Worauf man da achten muss, ist eben, dass das oftmals beim Kochen eine ganz schön bunte, beziehungsweise vor allem lila eine Angelegenheit wird mit den Fliederbeeren, weil die färben ganz schön ab und gehen richtig schlecht raus.
Kanntest du denn den Holunderstrauch, Lara?
Also Holunderstrauch natürlich. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass das hier dann Fliederbeeren heißt. Aber wenn man, also jetzt, wo ich das weiß, dass es von einem Holunderstrauch ist, fällt mir auch gleich dazu ein, dass man die Holunderblüten ja auch sehr gerne für den Sirup benutzen kann und dann damit wunderschöne Getränke verfeinern kann.
Stimmt, den Hugo kenne ich auch. Generell ist es so, dass man beim Holunderbeerenstrauch eben die Holunderblüten verwenden kann, um daraus Sirup herzustellen oder eben dann im Spätsommer oder Herbst auch die Holunderbeeren ernten kann.
Dabei sollte man aber beachten, dass unreife Beeren eben aufgrund ihrer Giftigkeit nicht verzehrt werden sollten. Also am besten wartet ihr, bis wirklich möglichst alle Beeren dunkelviolett bis schwarz sind.
Und von zu Hause kenne ich auch, dass die Vögel Holundersträuche super gerne mögen. Also falls ihr noch ein paar Früchte übrig habt, lasst ihr ruhig am Strauch dran, damit auch die zwitschernden Gartenbewohner noch was zu essen haben.
Das werde ich machen.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Vorher meinte ja schon, dass auch die Kohlrouladen so ein bisschen nach einem Oma-Rezept geschmeckt haben. Und auch die Fliederbeersuppe ist wohl sehr traditionell und soll gegen Erkältung helfen.
Oh, das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum es so ein typisches Wintergericht ist.
Und warum es so gut an die kalte, stürmische Nordsee passt.
Da hast du recht.
Wie ihr wisst, ist das ja eine Folge der Podcast-Reihe Watt aufs Ohr. Da stellen wir in jeder Folge zum Abschied eine Frage. Und zwar, wenn du den Nationalpark oder in diesem Fall ausnahmsweise mal das Biosphärenreservat Wattenmeer mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würde dir dabei sofort in den Sinn kommen? Malte, woran würdest du denn da denken?
Mir kommt als allererstes das Wort lebendig in den Sinn, weil irgendwie alles lebt. Der Boden lebt, ist voller Leben, das Land lebt ist, und die Luft ist voller Vögel und auch das Meer selbst ist voller Leben. Voller Fische, voller Säugetiere. Genau. Und wie sieht's bei dir aus, Lara?
Bei mir wäre es bewundernswert, weil ich es einfach bewundernswert finde, wie sich die verschiedenen Lebewesen, sei es jetzt in der Salzwiese oder im Watt, an ihre Gegebenheiten angepasst haben und so was ganz Besonderes entstehen lassen haben. Wie sieht's bei dir aus, Lena?
Bei mir wäre es tatsächlich Schlemmerort. Einmal, weil es für mich zum Schlemmerort geworden ist, vielleicht auch, weil ich mich intensiv mit diesem Kochbuch auseinandergesetzt habe und auch mit dieser Podcast-Folge. Aber auch, weil ich gelernt habe, dass es ein Schlemmerort für die Zugvögel ist. Zum Beispiel gibt es da den Knut, der in nur 15 Minuten 690 Wattschnecken verdrückt. Das finde ich so faszinierend, weswegen Schlemmerort für mich auch sehr passend ist.
Ich glaube, ihr merkt schon, wie fasziniert wir alle sind von diesem Biosphärenreservat und Nationalpark Wattenmeer. Und ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast hier mit euch beiden aufnehmen zu dürfen.
Sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Dem kann ich mich einfach nur anschließen. War richtig schön hier, mit gutem Essen und schönem Gespräch.
Ein besseres Schlusswort hätte ich gar nicht finden können. Damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und verabschieden uns.
Vielen Dank fürs Zuhören von mir, Lena,
Lara
und Malte. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Commerzbank Umweltpraktikantinnen und Bundesfreiwilligen aus der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holstein-Wattenmeer. Für mehr Informationen schaut gerne auf unsere Website www.nationalpark-wattenmeer.de, auf unserem Instagram-Kanal nationalpark-wattenmeer oder unserer Facebook-Seite Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein bekommt ihr noch weitere Informationen. Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne über die sozialen Medien an uns schicken. Bis dahin, hört mal wieder rein!